Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Programmierbar. Wir reden heute über Nest.js, ein Node.js-Framework, um skalierbare Server-Side-Applications zu bauen. So zumindest der Titel auf der Webseite, was dahinter steckt. Hören wir gleich von unserem Gast Gerd Jungblut. Gerd, schön, dass du dabei bist.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass wir zusammengefunden haben.
Definitiv. Wir freuen uns sehr auf die Aufnahme. Wir, das sind Dennis und Jojo, den ich an meiner Seite heute habe.
Hallo.
Gerd, steigen wir vielleicht mal ein bisschen erstmal mit dir ein. Du bist, wenn ich es so richtig zusammenfasse, aktuell vor allen Dingen, also erstmal bist du erfahrener Softwareentwickler, also hast viele Jahre Softwareentwicklung gemacht und bist nebenbei aktuell Trainer und bist so ein bisschen im Feld JavaScript, TypeScript, Angular unterwegs. Magst du uns kurz abholen, wann hat das für dich das Programmieren begonnen? Direkt schon irgendwie zu Schulzeiten, Studium? Was ist so ein bisschen dein Hintergrund? Wie hast du das Programmieren lieben gelernt?
Mache ich doch gerne. Ich muss da echt tief zurück in die Mottenkiste greifen. Ich bin nicht mehr ganz der Jüngste und das ist auch gut so. Und ich kann mich noch sehr genau erinnern, dass ich so, sagen wir mal, 13 war, als mein ältester Bruder, der 10 Jahre älter ist als ich, damals in Bonn Informatik studiert hat. Das waren Zeiten, als an den Unis noch mit Lochkarten gearbeitet wurde. Und ich als junger Bursche fand das irgendwie total spannend, was mein großer Bruder da studiert. Und der hatte dann einen Sinclair ZX81 angeschleppt bei uns zu Hause mit 1 Kilobyte RAM. Und ich weiß nicht, vielleicht können sich noch manche erinnern, mit so einer ganz weichen Tastatur. Und dann hatte ich relativ kurz darauf einen Sinclair ZX Spectrum. Der hatte so eine schöne bunte Kaugummi-Tastatur. Und da habe ich mir dann als Jugendlicher gerne mal auch so die Nächte um die Ohren geschlagen und habe Basic gelernt, weil ich das einfach spannend fand. So einen Fernseher angeschlossen, auch erstmal alleine. Also ich war jetzt keiner, der dann irgendwie da mit anderen Jungs oder Mädels zusammen versucht hat, da was auf die Beine zu stellen, sondern ich fand das Thema einfach nur spannend. Mir hat das Spaß gemacht, mir selber was beizubringen, selber dann auch so die kleinen Erfolge zu sehen. Und was macht man da so in dem Alter? Man denkt sich irgendwie mal Spiele aus, ne? Und guckt, wie man die irgendwie selber programmiert bekommt, sodass dann einem am Ende gefällt. Und dann habe ich mir während der Schulzeit überlegt, ob das vielleicht auch was wäre, was ich auch gerne studieren würde. Und bin davon aber abgekommen, obwohl ich das eigentlich auch gerne dann so um die Abi-Zeit noch gern gemacht habe, so nebenbei. Habe mich dann aber für eine Naturwissenschaft entschieden. Ich habe dann Lebensmittelchemie studiert und auch eine Promotion in analytischer Chemie obendrauf gesetzt und habe einfach in der Zeit immer gemerkt, dass mich das Thema nicht loslässt. Und ich weiß noch genau, dass ich hier in Wuppertal 1993 in unserer WG mit meinen Mitbewohnern zusammen schon das Internet benutzt habe, also 93. Und damals gab es noch Gopher, ist auch alles schon ein bisschen länger her. Ja, und dann während der Zeit, als ich an meiner Doktorarbeit gearbeitet habe, habe ich auch gemerkt, dass mich das Thema Netzwerke und Architektur und Software, wie funktioniert das eigentlich alles, wie geht das mit dem Internet, dass mich das einfach total interessiert. Und dann bin ich quasi, wenn man es so rein fachlich sieht, dann als Quereinsteiger tatsächlich professionell in dieses Thema eingestiegen. Das war dann so, sagen wir mal, Ende 99 oder sowas.
Und in welchem Bereich hast du dann zuerst gearbeitet? War es dann gleich auch schon die Webentwicklung oder ist das eigentlich ein Thema, was sich dann erst entwickelt hat, zu dem du dann später gestoßen bist?
Das war gleich die Webentwicklung. Kurioserweise hatte einer von meinen WG-Mitbewohnern hier in Wuppertal hatte einen Freund, einen Kommilitonen, der auch sich sehr früh für Webentwicklung interessiert hat. Und der Mirko damals war sehr an Design interessiert. Und ich fand mir diesen technischen Part interessant. Und dann bin ich tatsächlich dann im Jahr 2000 nach Köln gezogen, wo der Mirko und ein Freund von ihm so eine ganz kleine Internetbutze hatten und habe dann da angefangen, wir haben ja so die ersten PHP-Kenntnisse beizubringen. Dann haben wir ganz, ganz kuriose Projekte, damals noch mit Dreamweaver, also immer so Stück für Stück sich das Wissen erarbeitet, aber ich es halt nie professionell irgendwo gelernt habe, habe ich immer Learning by Doing gemacht. Und das war auch gut so. Wir haben dann so ein bisschen unsere Richtung gewechselt, damals auch eine eigene Firma gegründet, auch in Köln, und wollten erstmal Fuß fassen im Bereich Werbespiele. Also wir haben auch jede Menge Ad-Games produziert Aber dann haben wir wieder so ein bisschen die Richtung gewechselt und dann ab 2005 für E-Plus Shops gebaut, also Online-Shops, Online-Consumer-Facing-Websites mit hohem Traffic, hohem Vertriebsdruck, der da von ganz oben von der E-Plus-Führung kam. Und das waren ziemlich spannende Zeiten. Technologisch auch immer mal wieder Haken geschlagen und 2005 haben wir uns dann für Java entschieden und sind da auch erstmal viele Jahre bei geblieben.
Aber es war immer so, dass ihr eigentlich in beiden Welten eigentlich entwickelt habt. Also zum einen sagen wir die Backend-Teile, dann zuerst in PHP, dann in Java, aber auch immer schon sehr stark auch eben im JavaScript-Bereich auf dem Browser. Oder ist es dann später eigentlich mehr geworden, dass als sagen wir auch diese JavaScript-Frameworks eigentlich groß wurden, dass sich das dann so ein bisschen verlagert hat von eurem Fokus?
Es ist später deutlich mehr geworden, ja. Es hat sich verlagert. Wir sprechen ja so über die, also als wir heftig mit Java gearbeitet haben, sprechen wir also über die Jahre zwischen 2005 und 2010. Und dadurch, dass wir einen relativ starken Hintergrund in Flash hatten, halt ActionScript gemacht haben, Tag ein, Tag aus, ein paar Jahre lang, haben wir erstmal gegenüber unseren Kunden immer so argumentiert, auch wenn du so rich Internet Application machen möchtest, dann bleib da mal lieber bei Flash. Und wenn es dann mehr um diese Ajax-Welt ging, haben wir uns lieber auf clientseitige Frameworks gestützt, die es damals halt gab. Jetzt lass mich mal überlegen, wie war denn das in der Java-Welt? Sowas wie JSF und RichFaces beispielsweise, also fertige Komponentenbibliothek. Wir haben aber damals gemerkt, dass wir auch als Techniker nicht mehr so richtig durchblicken, was diese Komponentenbibliotheken machen. Und waren dann irgendwann auch so ein bisschen unglücklich damit. Gut, die weitere Geschichte von Flash kennt ja mittlerweile jeder. Da ist irgendwann so ein bisschen die Luft raus gewesen. Und dann haben meine Kollegin Hanke und ich so um das Jahr 2011 auch entschieden, da diese tägliche Java-Entwicklungsarbeit gar nicht mehr machen zu wollen, haben eine kleine Pause gemacht und dann tatsächlich ziemlich früh angefangen, mit Node.js uns zu beschäftigen, einfach aus Spaß. Und darüber dann den Weg zu Angular.js gefunden und waren erstmal in diesem ja, so Full-Stack, Mean-Stack, wie das damals so schön hieß, unterwegs. Und dann ja tatsächlich so Stück für Stück in diese JavaScript-Welt. Und ich kann selber sagen, dass wir das damals als gewisse Befreiung empfunden haben, nicht mehr so an diese Java-Enterprise-Welt irgendwie gebunden zu sein. Das war tatsächlich ganz nett.
Die auch schon vom Gefühl, die auch immer sehr starr war, wie man bestimmte Sachen irgendwie zu lösen hatte. Und das war, glaube ich, so für viele so das Gefühl, als man dann irgendwie Node.js entdeckt hat, dass man einfach sehr viel mehr Freiheit hat. Und zum einen dann natürlich auch so mal diese Welt zwischen dem Browser und dem Backend irgendwie mehr verschmolzen ist. Allein dadurch, dass man die gleiche Programmiersprache nutzen konnte. Aber was ich so ein bisschen raushöre, ist, dass dann mein Fokus heute, sagen wir, im Frontend vor allem auf Angular liegt und im Backend-Bereich, sagen wir, Node.js oder auch, sagen wir, mit entsprechenden Derivaten und auch Frameworks.
Genau, das ist richtig. Wir haben vor sieben, acht Jahren, haben wir dann tatsächlich auch in unserem kleinen Zweierteam uns mit diesen Aspekten beschäftigt. Ist es nicht eigentlich effizienter, auch aus Teamsicht, wenn ich client- und serverseitig die gleiche Programmiersprache einsetzen kann? Ja, und fanden das ziemlich überzeugend. Waren damals auch noch ein bisschen mehr so in der Community, in der Öffentlichkeit aktiv, haben das auch mal auf Konferenzen präsentiert, so diese Idee eben eine Sprache in allen Welten einzusetzen und haben das dann selber auch erstmal in internen Projekten, aber eben auch in Kundenprojekten so gehalten. Damals war die Nachfrage allerdings erstmal größer, rein vom wirtschaftlichen jetzt her nach Angular.js-Know-how. Das heißt, wir haben uns dann mehr um so clientseitige Projekte gekümmert. Und darüber haben wir dann auch Kontakt bekommen zu Unternehmen, die in dem Bereich zu dem Zeitpunkt, vielleicht so ab 2014, 2015, auch Schulungen angeboten haben. Das heißt, seit so ungefähr 5, 6 Jahren fahren wir immer mehrgleisig im Sinne von, dass wir für Kunden Aufträge umsetzen, uns immer mal selber so kleine Hobbyprojekte ausdenken, aber eben auch Kunden Schulen und Workshops geben.
Aber das heißt, ihr versucht schon immer auch noch hands-on am Code zu arbeiten und selbst Sachen zu entwickeln. Das macht ihr immer weiter.
Ja, genau. Das befruchtet sich immer so gegenseitig. Ne? Also es ist, glaube ich, keine gute Idee, immer nur lehren zu wollen, ohne es wirklich selber gemacht zu haben, ne? Ohne es anzuwenden. Aber dadurch, dass sowohl meine Kollegin als auch ich halt das Thema Lehren und Didaktik eben sehr, sehr spannend finden, machen wir das eben auch gerne.
Cool. Vielen Dank für diesen Abriss aus deinem Leben.
Es war spannend, sowas zu erfahren von jemandem, der sehr so früh mit der Entwicklung begonnen hat. Als ich damit begonnen hatte, war schon deutlich später. Meins war irgendwie so ein Commodore 64. Aber das war natürlich ja ganz andere Zeiten. Und das kennt man so, glaube ich, als junger Mensch eigentlich gar nicht. Also nur aus diesen Erzählungen, wie also damals auch so mal das Internet gerade zu Beginn irgendwie dann war. Also auf was für Möglichkeiten man eigentlich beschränkt war und wie rasant jetzt eigentlich diese ganze Entwicklung zu dem heutigen Form des Internets dann war. Also
Ja, definitiv. Ich habe erst tatsächlich im Studium angefangen, das erste Mal zu programmieren, war aber trotzdem ja immer vorher so ein gewisser Nerd. Also tatsächlich ein Commodore 64 hatte ich auch schon als eine der ersten Sachen, aber wo man dann eher so ein bisschen rumgedaddelt hat, als jetzt wirklich zu entwickeln. Aber ich kann mich auch noch an die ersten Internetversuche mit Modem und diesem Gepiepse und dann hast du da Ewigkeiten gewartet, bis irgendwas angezeigt wurde. Und das ist schon krass, wenn man das überlegt, dass man das schon irgendwie auch mitgemacht hat und was man dann heute sieht, dass wir uns hier live, auch wenn wir gerade ein bisschen verpixelt sind, aber zumindest live sehen, live übers Internet miteinander reden und diese Podcast-Aufnahme aufnehmen können. Wollen wir mal ein bisschen ins Thema Nest.js einsteigen? Gerd, wie würdest du das denn in kurzen Worten beschreiben, was das überhaupt ist?
Ja, Nest.js ist im Prinzip das, was du vorhin einleitend schon gesagt hast. Es ist ein Node.js-basiertes Framework zum Bauen von serverseitigen Anwendungen. Ein Baukastensystem, das ziemlich ausgeklügelt ist, mit dem ich mit sehr gut organisierten Mitteln kleine, mittlere, große, riesige Node.js-basierte Anwendungen bauen kann. Das ist so das Hauptversprechen, was dann auch tatsächlich eingelöst wird.
Ich glaube, so von dem Fokus ist es ja so, dass ja man irgendwie so mitbekommt, auf jeden Fall, dass Nest.js ja sehr stark opinionated ist. Also wie du eben sagst, dieses Baukastensystem, also dass sie sehr starr letztendlich eine Struktur vorgeben, wie bestimmte Sachen umzusetzen sind, weil sie aber auch sagen, man profitiert natürlich dann auch über Projekte hinweg davon, dass man dann mal an diese starre Struktur eigentlich, die einem das Framework vorgibt, dann irgendwie gebunden ist, weil man dann doch sehr stark seine Erfahrungen aus anderen Projekten eben mitnehmen kann und übertragen kann. Ist es denn so, dass Nest.js eine komplette Neuentwicklung ist oder ist es eigentlich nur so ein Überbau über andere Frameworks? Also was steckt da eigentlich unten drunter?
Also es ist beides. Als die Erfinder oder der Erfinder von Nest.js, Camille, ich kann seinen Nachnamen nicht aussprechen, versuche es erst gar nicht, als der Hauptentwickler von Nest.js sich das Framework ausgedacht hat, hat er sich sehr stark an Angular orientiert, also der Version von Angular, die eben auch heute existiert. Also nicht mehr Angular.js, die alte Variante, sondern die dann ab 2015 offiziell in der Version 2 veröffentlicht war. Und er hat sich Angular angeschaut und hat gedacht, ja, das bringt eine klare Architektur mit, da gibt es klare Begrifflichkeiten, welche Stücke der Software für welche Aufgaben verantwortlich sind. Und das findet er cool, diese Idee. Wir finden die auch cool. Und dann hat er sich eben überlegt, welche Teile kann er konzeptionell aus Angular übernehmen, hat sich aber auch überlegt, welche bestehenden Bibliotheken, die bestimmte Aufgaben gut können, er tatsächlich integrieren kann. Da kann ich aber gleich gerne natürlich auch noch mehr Details zu sagen.
Okay, also ist das schon sozusagen so ein Versuch, das Beste aus allen Welten eigentlich zusammenzuführen und sagen wir, mit seiner Erfahrung einfach den anderen Entwickler dieses Tool an die Hand zu geben, diesen Baukasten an die Hand zu geben, um halt einfach schnell und effizient eben Apps damit zu entwickeln. Ist es denn von der Programmiersprache, bin ich da völlig offen, was ich dafür nutze? Muss ich dafür, also ich habe nur gesehen, TypeScript wird ja auf jeden Fall unterstützt, aber ich kann auch Vanilla JavaScript dafür nutzen, um jetzt eine Nest.js-Applikation zu schreiben?
Ja, genau. Also für diejenigen, für die die Welt vielleicht in der Hinsicht noch ein bisschen neu ist, also Node.js ist ja eine Runtime zur Ausführung von JavaScript-Code und darüber hinaus eben bietet Node.js jede Menge Zugriffe aufs Dateisystem, aufs Netzwerk, auf die Rechenpower des Rechners. Das heißt, man ist per Definition, wenn man irgendwo Node.js einsetzt, mal auf die Programmiersprache JavaScript festgelegt. Ne? Lassen wir mal so neuere Strömungen wie WebAssembly mit Rust und sowas mal außen vor. Ne? Fokussieren uns auf JavaScript. Und im Laufe der letzten, ja, man muss ja jetzt sagen, wir sprechen auch schon wieder über ein Jahrzehnt. Ne? Node.js wurde 2009 vorgestellt. Und im Laufe dieser 10 Jahre wurden natürlich eine ganze Menge an Packages entwickelt, die auch irgendwas mit Webentwicklung, also serverseitiger Webentwicklung zu tun haben. Und ein sehr beliebtes davon ist Express.js. Gibt es auch tatsächlich schon seit vielen Jahren. Ich glaube mittlerweile in der Version 4 oder so, aber nagelt mich da nicht fest. Und dieses Express.js ist plain JavaScript. Die Erfinder von Nest.js haben sich dann aber gedacht, wie wäre es, wenn wir doch noch TypeScript oben drauf packen? Einmal, um das Thema Typisierung mit reinzubringen, was gerade bei größeren Teams eine sehr angenehme Angelegenheit ist. Zum anderen aber auch, um bestimmte technische Funktionalitäten, die JavaScript nicht hat, mit in das Nest.js-Framework reinzunehmen. Hauptsächlich Decorator, also die Möglichkeit, dass ich deklarativ entwickeln kann, anstatt meinen Code so Zeile für Zeile runterzuschreiben, dass ich mit TypeScript Decoratoren sagen kann, das Ding, was ich hier habe, das soll ein Controller sein. Das, was ich hier schreibe, das soll per Dependency Injection irgendwo initiiert werden können. Das heißt, die Antwort auf deine Frage ist, ja, ich kann plain JavaScript benutzen. Es ist aber, also uns ist es noch nicht untergekommen, dass das jemand tatsächlich macht, sondern die gängige Herangehensweise ist dann auch wirklich, viele Features von TypeScript mitzunehmen, out of the box. Hm.
Deswegen sieht man ja auch in der Dokumentation, dass einmal die primären Beispiele immer in TypeScript verfasst sind, aber oftmals letztendlich die Möglichkeit besteht, sich das Gleiche in JavaScript anzuschauen. Ja, Decorator stehen dir natürlich auch in JavaScript zur Verfügung, ist ja, sagen wir mal, ein ECMAScript-Feature, was auch nochmal da unterstützt wird, aber man sieht auch da schon, sagen wir mal, diese starke Ähnlichkeit zu Angular, dass halt, sagen wir mal, sehr viel wirklich über diese deklarative Schreibweise eben über die Decorator, über die Annotation eben dann definiert wird, was man natürlich aus diesem Feld kennt. Was man sieht, dass natürlich Nest.js einen enormen Zug, also eine enorme Traction eigentlich gerade bekommt, das ist momentan, glaube ich, das am schnellsten wachsende backend-seitige JavaScript-Framework, was auch so ein bisschen, glaube ich, was über, sag mal, ja, den Nutzen und auch die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten dieses Frameworks sagen. Also Express ist natürlich, dadurch, dass es schon so lange am Markt ist, natürlich weit vorneweg von den wöchentlichen Installationen. Aber im Vergleich zu Core, was ja so ein bisschen dieser Express-Nachfolger ist, der so ein bisschen feingranularer eben bestimmte Module, Funktionalitäten bereitstellt, ist es eben inzwischen gleich auf. Also vom einen eben der Anzahl der Stars auf GitHub, zum anderen aber auch von den wöchentlichen Installationen. Und sieht auf jeden Fall super spannend aus, um die Entwicklung da weiter zu verfolgen.
Genau, und was auch tatsächlich, was ich an der Stelle nochmal betonen möchte, was auch wirklich sehr, sehr klug ist im Nest.js-Umfeld, sich bei den Kernfunktionalitäten, wie zum Beispiel das Handling von HTTP-Requests und Responses, sich eben auf zugrunde liegende, super ausgereifte, super leistungsfähige Bibliotheken wie zum Beispiel Express oder alternativ Fastify zu verlassen, anstatt an der Stelle das Rad neu zu erfinden. Das ist natürlich eine sehr, 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 sehr kluge Vorgehensweise. Aber gerade was wir merken im Enterprise-Bereich, gibt es natürlich auch jede Menge Entwicklerinnen und Entwickler, die hier aus den Bereichen Java, PHP, C-Sharp kommen, und jetzt aus verschiedenen Business-Entscheidungen heraus mehr so diese Node.js-Welt aufgreifen. Und da ist natürlich für viele sehr, sehr natürlich, mit sehr strukturierten Frameworks an die ganze Sache ranzugehen. Und da gibt es tatsächlich viele, die das im Nest.js-Umfeld dann sehr, sehr angenehm finden, dass irgendwie klar vorgegeben ist, wie man es machen soll.
Ja, ich glaube, es wird auch der Umstieg, also für Entwickler aus anderen Programmiersprachen, der wird sehr einfach gemacht, indem es halt einfach so viele Ähnlichkeiten, sagen wir mal, zu der Spring-Welt aus Java oder auch zu diesem ASP.NET Frameworks eben aufweist, sodass halt eben alle anderen Entwickler da einfach Bausteine finden, die sie eben so schon kennen und auch dann direkt einsetzen können. Weißt du noch etwas darüber, von wem Nest.js schon eingesetzt wird? Also ich hatte nur auf der Webseite gesehen, es gibt eben schon sehr viele große Firmen, die das schon adaptiert haben, oder scheint schon da eine sehr weite Verbreitung eben des Frameworks zu geben.
Also ihr könnt natürlich gerne auf der Website schauen, da ist irgendwie so eine Best-of-Liste, wie du gerade sagtest, welche Unternehmen das Framework einsetzen. So aus unserer Erfahrung, insbesondere in diesem Jahr, ich kann jetzt keinen Unternehmensnamen nennen, aber ich kann natürlich sehr gerne mal so skizzieren, um welche Bereiche es geht und was die Motivation dieser einzelnen Unternehmen ist. Denn es ist tatsächlich breit gestreut. Wir haben einen Kunden, die seit ungefähr 20, 25 Jahren Reseller im Bereich Mobilfunk sind und sehr, sehr lange auf PHP gesetzt haben, zur Entwicklung ihrer eigenen Point-of-Sales-Software beispielsweise oder Shop-Verwaltung oder Ähnliches in der Richtung. Und das Unternehmen hat, glaube ich, im letzten Jahr war es genau, hat es entschieden, einiges an der gesamten Infrastruktur zu modernisieren, zum Beispiel Docker einzusetzen, Kubernetes einzusetzen, skalierbare Architekturen einzusetzen, und hat dann den ganz großen Aufwasch gemacht und gesagt, okay, wir nehmen jetzt einige unserer Teams und migrieren die komplett von PHP zu Nest.js, und diejenigen, die die UIs dazu bauen, sollen das Ganze mit Angular machen. Also so die Gesamtmotivation, dass alle im Team letztlich eine Programmiersprache benutzen. Natürlich schon so mit Höhen und Tiefen. Also gerade wenn man aus der PHP-Welt kommt, dann ist es nicht ganz so simpel, jetzt in die Node.js und besonders diese asynchrone Denke in Node.js rüber zu rutschen. Aber das kann so eine Motivation sein, eine generelle Modernisierung. Also durchaus ein größeres Unternehmen. Dann einen ganz anderen Fall hatten wir dieses Jahr. Ein Software-Dienstleister, der für ein großes Automobilunternehmen arbeitet und sehr, sehr monolithische Java-basierte Software seit Jahren oder seit Jahrzehnten nutzt, um verschiedenste Websites europaweit auszuliefern. Und die haben sich einfach aus ihrem großen Java-Monolithen mal so ein kleines Schnipselchen rausgeschnibbelt, ohne auch da groß Aufhebens drum zu machen, um das mal komplett auf Basis von Nest.js zu entwickeln. Und haben dann erstmal einen Entwickler hingesetzt und gesagt, guck dir das mal an. Und dann entschieden eben auch ein größeres Team dann da dran zu setzen, um diese Software weiterzuentwickeln, um auch die Perspektive zu haben, andere Stücke aus ihrem über die Jahre gewachsenen Java-Monolithen so rausschnitzen zu können.
Und ist es dann auch die Intention, dass man, sagen wir mal, die als einzelne Bestandteile vielleicht auch in so einer Microservice-Architektur dann miteinander verknüpft? Also, dass man nicht mehr zu diesem großen Monolithen dann auf der Nest.js-Seite zurückkehrt?
Exakt so ist es jetzt in dem letzteren Beispiel, genau. Die haben da auch ein gewisses Fingerspitzengefühl, dass sie jetzt eben genau nicht dahin wollen, wir schieben jetzt alles rüber zu Nest und dann haben wir da wieder irgendwie so einen riesen Monolithen, sondern ganz gezielt einzelne Funktionalitäten, die Gesamtsoftware können muss, erstmal aus der Java-Welt raus zu portieren zu Nest.js, und aber die dahinterstehende Architektur mit irgendwelchen Datenbankanbindungen, auch irgendwelchen proprietären Systemen erstmal nicht anzufassen, nicht alles wegschmeißen und neu machen. Und was wir jetzt ganz gerade aktuell haben, ist ein Unternehmen mit Hauptsitz in Paris. Die haben mir erklärt, dass sie ganz viel in PHP entwickelt haben und jetzt einzelne komplett neue Funktionalitäten, die für sie mehr in der Cloud-Umgebung relevant sind, eben dann skalierbar auf Node.js und Nest.js aufsetzen, weil sie die Chance darin sehen, die Skalierbarkeit besser hinzubekommen. Und Skalierbarkeit einmal erstmal so rein im technischen Sinne, wie viele Requests pro Sekunde kann ich da drauf jagen, aber auch Skalierbarkeit im Team-Sinne. Die streben an, im Laufe der nächsten Monate etliche neue Mitarbeiter einzustellen und die dann eben Stück für Stück in JavaScript, Nest.js und TypeScript fit zu machen.
Ja, man merkt das auch so, glaube ich, auch bei uns haben wir die Entwicklung einfach oder diese Vorteile eben mitbekommen, wenn man eben diese eine Programmiersprache nur noch verwalten muss für Frontend und für die Backend-Teile, dass es einfach einem selbst als Fullstack-Entwickler das Umdenken einfach einfacher macht, dass man nicht jedes Mal zwischen diesen Sprachkonstrukten hin und her wechseln muss und sich dann ärgert, dass man vielleicht das eine oder andere auf der einen Plattform dann eben nicht zur Verfügung hat. Also es erleichtert einfach einem im Norden das Arbeiten, einfach da mit diesen gleichen Sprachen auf den beiden Plattformen arbeiten zu können. Was du eben schon erwähnt hast, bei der Überführung von einer Firma, dass dieser Microsoft Service Support ja eigentlich auch schon ein wesentlicher Bestandteil oder ein integrierter Bestandteil von Nest.js. Also Nest.js ja vieles an Funktionalität mitbringt für alle möglichen Anwendungen, Art der Anwendung. Was sind denn noch so wesentliche Bestandteile oder Features, die eben Nest.js bietet?
Also wir hatten einen ganz konkreten Fall für einen Kunden von uns, der uns vor ein paar Jahren beauftragt hatte, eine bestehende Software, die auf Meteor.js basierte, zu übernehmen und so weiterzuentwickeln, dass sie tatsächlich an den Start gehen kann.
Ich glaube, du musst kurz erklären, was Meteor.js ist. Ich habe es nie wirklich verwendet, außer die Webseite gesehen, dass es so ein synchrones WebSocket-basiertes Framework war oder zur Echtzeitkommunikation.
Ja, genau. Also das ursprüngliche Versprechen von Meteor.js war und ist, dass man nach einem vorgefertigten Muster eben relativ einfach Realtime-Anwendungen bauen kann. Tatsächlich auch Fullstack, JavaScript all over. Als wir diese eine Anwendung übernommen haben, mussten wir allerdings feststellen, dass aus verschiedenen Gründen wir es nicht geschafft haben, die zum Beispiel unter Windows ans Laufen zu bringen oder dass die verwendete Angular-Version, also es war auch so eine Mischung aus Node und Angular, dass die verwendete Angular-Version noch eine Beta war. Und irgendwie kamen wir da nicht vom Fleck, um zur Zufriedenheit unseres Kunden diese Software wirklich dann an den Start zu kriegen. Und dann haben wir entschieden, nee, wir fangen lieber neu an. Wir haben dann erstmal die Entscheidung getroffen, GraphQL zu verwenden. Auch ein ganz spannendes Thema. Und dann stellte sich im weiteren Verlauf des Projekts raus, dass der Kunde aber sowohl User Interfaces braucht für einen Teil seiner Kunden, als auch eine Anbindung an Legacy-Systeme, die schon seit Jahrzehnten in dem Unternehmen genutzt werden und brauchten dann sowohl GraphQL als auch REST. Und dann haben wir uns mal hingesetzt und haben geguckt, was gibt es eigentlich, um diese beiden technologischen Anforderungen unter einem Dach abfackeln zu können. Und da haben wir gesagt, hey, guck mal, dieses Nest.js ist cool. Um deine Frage so nochmal aufzugreifen. Grundsätzlich kann ich mit Nest.js ganz verschiedene technologische Lösungen anbieten. Ich kann ganz gleich sagen, ich möchte REST-APIs damit bauen. Bums. Ich kann sagen, ich möchte damit Webseiten ausliefern, ist aber eher so eine Randerscheinung. Da gibt es andere Softwares, die das besser können. Ich kann aber auch sagen, ich möchte so Technologien wie GraphQL mit reinnehmen. Und das kann ich alles out of the box also zusammenbauen. Aber ich kann eben auch sagen, ich möchte ganz gezielt, wie dieser eine Kunde von uns, Microservices aufsetzen, die einfach nur für eine spezielle Business-Anforderung da sind. Ich brauche nur irgendwie so ein paar HTTP-Requests machen, Daten umformen und muss das von 1 auf 100 skalieren können mit wenigen Knopfdrücken oder eben automatisiert. Also ich kann tatsächlich verschiedenste Szenarien damit abfackeln.
Mhm. Hast du da vielleicht noch ein paar Beispiele, weil das war eine Frage, die sowieso in meinem im Kopf noch so ein bisschen war, wenn wir über skalierbare Server-Applikationen sprechen. Gerade meintest du vielleicht jetzt um einfach nur Webseiten auszuliefern, ist es nicht das Beste. Hast du vielleicht noch ein paar Anwendungsfälle, wo du sagst, so wenn man, also was für Arten von Services möchte man anbieten und wann lohnt es sich, Nest.js sich anzugucken?
Also es lohnt sich auf jeden Fall. Das ist so ein weit gefächertes Feld. Ich greife erstmal einen Punkt raus. Eine Frage, die sich heutzutage natürlich immer stellt oder weiterhin stellt, ist, möchte ich eine eigene Datenbankanbindung haben, ja oder nein? Oder möchte ich cloud-basierte APIs anbinden, um tatsächlich meine Datenhaltung zu machen? Also das geht auch beides. Ich kann natürlich mit den heutigen Möglichkeiten auch sehr, sehr einfach ganz, ganz klassische relationale Datenbanken an eine Nest.js-App anbinden. Ich kann natürlich auch MongoDB anbinden. Ich kann aber auch völlig unabhängig von Datenbanklösungen rangehen und sagen, für mich ist es wichtig, dass ich Nest.js zum Beispiel einfach als Proxy verwende, der nach hinten raus über das HTTP-Protokoll auf irgendwelche Dienste zugreift, die natürlich an beliebiger Stelle irgendwo im Netz liegen können. Also von daher beantworte ich deine Frage so ein bisschen schwammig. Ich kann da jetzt tatsächlich kein ganz, ganz konkretes, tolles Beispiel nennen. Aber gerade weil die Bandbreite so schwer ist, so groß ist, ist es auch schwer, da jetzt ein ganz konkretes Beispiel rauszupicken.
Mhm. Ja, also ich glaube, man kann auf jeden Fall diese Hauptunterscheidung treffen, wenn du wirklich halt nur Seiten aufliefern willst, die viel statischen Content haben, vielleicht ein bisschen dynamische JavaScript-Funktionalität irgendwie oben drüber, dann ist natürlich so ein Framework wie Vue.js oder React oder auch Angular da mal so ein rein clientseitiges Framework völlig ausreichend. Sobald du aber natürlich kompliziertere Logik und Prozesse irgendwie in deinem Backend-System hast, dann macht natürlich der Einsatz von einem Nest.js absolut Sinn. Ich glaube, ein Punkt, den man auf jeden Fall erwähnen sollte, weil das so ein bisschen das ist, womit wir vielleicht auch, sagen wir mal, in der JavaScript-Backend-Entwicklung immer so ein bisschen gehadert haben, ist die Dependency Injection, wo es natürlich verschiedene Systeme gibt, gerade mit TypeScript-Support, die das sehr schön schon abbilden, aber das auch etwas ist, was Nest.js eben out of the box eben schon mitbringt und ich finde auch in einer Form und Weise, die wirklich super praktikabel ist und einfach zu erklären. Also auf jeden Fall ein Kriterium, dass, sagen wir, dieser ganze Komplex, wie man seine Abhängigkeiten eben in der Applikation eben verteilt und verwalten kann, eben schon sehr gut und wohlüberlegt letztendlich abgebildet ist.
Ja, man kann sich, was die Dependency Injection angeht, kann man sich auch ganz wunderbar an an Ereignissen aus dem richtigen Leben orientieren. Wir waren vorhin zum Beispiel noch bei IKEA und haben ein Sofa besorgt. Und da ist es ja so, dass ich, wir gehen zu einem Mitarbeiter von IKEA hin und sagen gerne, welches Sofa wir hätten. Und wie der das dann tatsächlich schafft, dass das Sofa letztlich bei uns landet, das ist uns egal. Also wir haben jemanden quasi als Controller vorne dran, ich nehme mal den Begriff aus der Nest.js-Welt, dem bitte ich irgendetwas zu tun. Der nimmt meinen Request entgegen. Und dieser Mitarbeiter delegiert dann die eigentliche Arbeit, vielleicht über 2-3 Stufen, lassen wir mal die Elektronik außen vor, delegiert die Arbeit, das Sofa irgendwie auf einem Wägelchen hinten aus dem Lager zu holen, an 2-3 andere Stationen, die irgendwo weiter hinten im Backend sitzen. Und irgendwann kommt die Information, in dem Fall das Sofa dann, natürlich noch überprüft, dass wir vorher bezahlt haben, kommt das Sofa bei uns an, ohne dass der Controller sich hätte darum kümmern müssen, wie das genau funktioniert. Und das ist so an einem echten Beispiel so ein bisschen das Prinzip von Dependency Injection. Denn es könnte ja auch sein, dass erstmal ein neues System eingeführt wird, das noch gar kein Hochregallager mit Sofas hat. Dann kann ich mir aber trotzdem schon mal einen Dienst bauen, so einen virtuellen Dienst, der zumindest mal so tut, dass er das kann. Ja, und dann arbeite ich mit dieser Implementierung, die erstmal nur so tut. Und wenn das Lager dann da ist, dann kann ich das umswitchen auf die tatsächliche Implementierung. Das geht, wie du sagst, mit gerade durch die TypeScript-Unterstützung und die sehr, sehr, sehr enge Orientierung an der Dependency Injection, wie sie in Angular realisiert ist, in Nest wirklich extrem elegant. Auch mit vielen kleinen Stellschrauben, aber eben auch mit out of the box einfach das Rezept so runterarbeiten, wie es dokumentiert ist und es funktioniert. Das ist schon sehr, sehr elegant.
Ja, klingt super spannend. Ich glaube, jetzt muss man so ein bisschen auch sich überlegen oder auch damit beginnen, wie nutze ich überhaupt Nest.js? Also wenn ich jetzt anfange zum Beispiel, ich möchte jetzt ein neues Nest.js-Projekt eben aufsetzen, was stehen mir da für Möglichkeiten bereit?
Also ich brauche natürlich Node.js. Ja. Wenn ich einfach loslegen möchte, gehe ich auf die Node.js-Website, nodejs.org und drücke auf einen von den beiden großen grünen Knöpfen. Wir sind jetzt gerade im August 2020, da ist Node.js Version 12, ist die aktuelle, stabile, unterstützte Version. Und ab Ende Oktober diesen Jahres, also ist gar nicht mehr lang hin, ne, wird langsam Herbst, ist dann Node.js 14, die offizielle Long-Term Support, also LTS-Version heißt es dann, die über die nächsten Jahre dann ganz offiziell unterstützt wird. Also ich brauche eine dieser beiden Versionen. Stand heute reicht völlig aus, den linken Knopf zu nehmen, Node.js 12. Und als nächstes kann ich mir dann das von Nest mitgelieferte sogenannte Command-Line-Interface, CLI, installieren. Das ist ein ganz, ganz einfacher Befehl, der auch direkt auf der Dokumentationsseite dieses CLI zu finden ist. Und dann habe ich die Möglichkeit, egal an welcher Stelle ich auf meinem Rechner bin, mithilfe dieses Command-Line-Interface eine Nest-Anwendung zu erstellen. Wie immer gibt es da so ein paar virtuelle Schalter, die man noch umlegen kann. Man muss natürlich sagen, wie soll die Anwendung heißen und dann noch so ein paar Präferenzen angeben. Kommt aber auch noch ein kleiner Dialog, nachdem man Return gedrückt hat, der irgendwie nochmal so 1-2 Fragen stellt. Und dann habe ich erstmal eine fertige Nest.js-Anwendung in einem Ordner. Dann kann ich einfach aufrufen, starte mir bitte diese Anwendung, wenn ich möchte, auch direkt in einem Development-Modus, was dann so komfortabel ist, dass sobald ich irgendwas an meinem Code ändere und speichere, die Anwendung neu geladen wird. Also ja, sehr elegant. Für diejenigen, die erstmal zurückschrecken, sich irgendwas auf dem Rechner installieren zu wollen, gibt es aber auch cloud-basierte Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel einen Dienst, der heißt CodeSandbox.io, der sowohl kostenlos als auch kostenpflichtig es euch ermöglicht, mit den üblichen Frontend-Frameworks, sowas wie React, Vue, Angular, aber eben auch für die serverseitige Entwicklung zum Beispiel Nest.js-Anwendung per Knopfdruck zu erstellen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr dann tatsächlich auch direkt das hört sich verrückt an, aber ihr könnt im Webbrowser Node.js und Nest.js-basierte Software entwickeln, die dann in der Cloud auf cloud-basierten Servern ausgeführt wird. Also das ist so die Lösung, wenn man mal ganz schnell das an den Start kriegen will.
Also würdest du auch eher zum Testen dann nutzen oder auch für finale Applikationen?
Also wir haben es noch nie für reale Applikationen eingesetzt. Es Wir haben immer mal überlegt, ob wir es vielleicht für Workshops oder Trainings an den Start bekommen. Das ist aber alles noch so ein bisschen im Fluss. Allerdings gibt es noch eine, wie ich finde, sehr, sehr elegante Lösung, mit Docker-Containern zu arbeiten. Für diejenigen von euch, die Visual Studio Code verwenden, da gibt es auch von Microsoft VS Code, da dürften wahrscheinlich die meisten kennen, gibt es von Microsoft auch kostenlose Erweiterungen für dieses ja ohnehin kostenlose Tool, die es einem ermöglichen, wenn man auf seinem Rechner Docker installiert hat, man mit wenigen Mausklicks, ein paar textlichen Anpassungen, eine Node.js-Anwendung komplett isoliert auf seinem Rechner an den Start bringen kann und da drin dann natürlich auch wiederum dieses Nest.js-Command-Line-Interface verwenden kann. Man kann also beliebige Node.js-Versionen auch parallel betreiben.
Mhm. Was ist denn dann dieses, also wenn ich die Nest-CLI nutze und sage jetzt bauen wir mal so ein initiales Projekt, was sind denn so die Bestandteile, die dann im Minimumfall mitkommen? Was ist da so definiert?
Also im absoluten bare Minimum bekommst du ein sogenanntes Nest.js-Modul. Ein Modul kann man sich einfach als einen Container vorstellen, der weitere Nest.js-spezifische Bausteine enthält. Einfach nur eine Kiste, in der was drin ist. Und initial gibt es bei dieser Nest-Anwendung genau eine von diesen Kisten, also ein Modul. Und out of the box ist in dem Modul ein Controller drin, also der heißt tatsächlich im Nest.js-Jargon so, darum habe ich den Begriff vorhin auch bei IKEA verwendet. Ein Controller ist ein Baustein, der dafür zuständig ist, Anfragen entgegenzunehmen. Und dann ist out of the box noch ein sogenannter Service mit dabei. Ein Service soll sich per Definition um Business-Logik kümmern, vielleicht an Anbindungen, an irgendwelche Backends, so wie wir es vorhin hatten, Datenbanken oder HTTP-Requests irgendwo hinschicken. Und dieser Service, der wird mit der besagten Dependency Injection dem Controller zur Verfügung gestellt, sodass der darauf zugreifen kann. Das heißt, ich bekomme out of the box schon mal diese ganz kleine Architektur, ne, mit diesen ganz wesentlichen Bausteinen vorgeliefert. Das sind am Ende nur 5 Zeilen, also die Software tut nicht viel, aber sie funktioniert.
Hm.
Sie kann Hello World sagen, das scheint immer unglaublich wichtig zu sein, mit Ausrufezeichen hinten dran. Ja, was man dabei nicht übersehen darf, für dieses Hello World Beispiel, also der Nest.js-Code ist sehr übersichtlich, aber wir müssen natürlich immer als erstes in den Node-Modules-Folder reinschauen und der ist ungefähr 3 Sonnenmassen schwer. Also da landen so viele externe Pakete, die man kaum zählen kann, zum Glück auch nicht muss. Also da darf man sich nichts vormachen. Es ist Node.js-basiert und man holt sich da eine ganze Reihe externer Pakete ins Haus.
Ja. Weil natürlich, sagen wir auch in der Node.js-Welt oder NPM-Welt natürlich alle Bestandteile immer so klein sind und so fein granular, dass es natürlich dann sehr schnell sehr groß wird und man auch, sagen wir, diese Bibliotheken natürlich nicht teilt. Aber natürlich ist es dann schon super, eigentlich gleich so ein initiales Projekt-Setup zu haben, wo halt, sagen wir, gerade diese MVC-Architektur, weil das ist natürlich auch das, was Nest.js natürlich sehr stark dann irgendwie etabliert als Architekturpattern, aber dann schon so abgebildet hat, dass man diese Trennung zwischen Controller, was ja wirklich eigentlich nur dieses reine Verarbeiten von Requests dann beinhaltet, und eben dann den Service, der die eigentliche Geschäftslogik dann enthalten sollte, eben dann schon anbietet.
Ganz kurze Zwischenfrage, spielt eigentlich Größe da irgendeine Rolle? Also keine Ahnung, bei den ganzen Frontend-Frameworks reden wir immer von, ach, das ist maximal so viel Kilobyte groß. Das ist eigentlich in dem Serverbereich wahrscheinlich relativ wumpe, oder? Also wenn da irgendwie etliche Module und Abhängigkeiten drin sind, kann mir das relativ egal sein.
Ja, also Größe, dadurch, dass du ja letztlich keine JavaScript-Dateien über irgendein Netzwerk ausliefern musst, sondern dass du ja auf einen Server deployst, spielt natürlich dieser Größenaspekt im Sinne von Bandbreite, die auch einem Nutzer auf dem deutschen Lande zur Verfügung stehen, spielt natürlich keine Rolle. Startup-Time ist eher so eine Geschichte. Je mehr die Anwendung wächst, dann wird sie aus mehr Controllern, mehr Services, mehr Dependency Injection und bestehen. Und das heißt, dass das Starten einer Anwendung braucht mehr Zeit. Dadurch aber, dass grundsätzlich diese Denke der Skalierbarkeit, also der horizontalen Skalierbarkeit mit eingedacht ist, kann man natürlich dann auch sagen, okay, so wie das jetzt unser Kunde aus Paris schon entschieden hat, dass eben Kubernetes im Hintergrund sich darum kümmert, dass wenn bestimmte Lasten auftreten, dass dann eben neue Instanzen gestartet werden. Aber die schiere Dateigröße spielt eine untergeordnete Rolle.
Ja. Und der wesentliche Vorteil ist natürlich nur bei Node.js, du hast diese Startup-Time nur initial, wenn sozusagen das gesamte Reactor letztendlich gestartet wird, die Applikation gestartet wird und nicht wie bei PHP eigentlich vor jedem Request, also wo du dich ja noch viel mehr darum kümmern musst, was eigentlich im Hintergrund gecached wird und wiederverwendet werden kann, welchen Bytecode-Cache du nutzt. Also das ist natürlich initial und völlig, du hast völlig recht, also man muss das natürlich berücksichtigen, aber es ist trotzdem alles noch in dem Rahmen, wo man sich eigentlich aber keine großen Gedanken darum machen muss, wie schnell jetzt so eine App dann irgendwie hochfährt. Das ist teilweise bei Java-Anwendungen schon deutlich länger, so von der Erfahrung.
Das ist wohl leider wahr. Wenn ich so zurückdenke, wir hatten damals den JBoss Application Server am Start und wie lange da, und dann natürlich auf jedem Entwicklerrechner bei uns im Büro, ne, und dann auch noch irgendwelchen Vorschau-Servern, Live-Servern und so weiter. Und allein diese Java-basierten Applikationsserver damals rauf und runter fahren, das war ja immer schon arg, ne? Und auch mit tausenden Stellschrauben. Das ist in der Node.js-Welt ja doch deutlich anders. Allerdings, das ist natürlich schon auch mit gewissen Kosten verbunden. Und zwar, wenn ich so denke, was wir teilweise an Code gesehen haben von Menschen, die lange Erfahrung mit PHP haben, die sich erstmal sehr, sehr, sehr daran gewöhnen müssen, dass wir in der Node.js sehr, sehr schnell über asynchrone Prozesse sprechen. Also sowas wie Promises, Async, Await oder gar das Konstrukt von Observables, also sehr, sehr, sehr ausgefeilten Datenkonstrukten, um mit asynchronen Prozessen bis ins kleinste Detail umzugehen. Das erfordert erstmal Gewöhnung, auch wirklich asynchron zu denken. Also liebes Betriebssystem, mach was und sag mir Bescheid, wenn du fertig bist. Dass man da nicht in die Falle reinläuft, so aus der Denke zu kommen, okay, meinetwegen in Java oder PHP habe ich eben Multithreading, irgendein Threadpool wird sich schon drum kümmern. Nee, so ist es eben nicht, sondern ich muss eben denken, mach was und sag mir Bescheid, wenn du fertig bist. Ich denke mal, das ist für Neueinsteiger in der JavaScript-Welt dürfte das relativ simpel zu bewerkstelligen sein, weil es heute ja auch tonnenweise Beispiele und Anwendungsfälle dafür gibt. Aber für diejenigen, die mehr aus den klassischen Serverumgebungen kommen, ist das eher ungewohnt.
Ja, absolut. Wo man aber auch natürlich sagen muss, dass mit Async Await als Sprachkonstrukt das ja eigentlich fast wegfällt eigentlich, sagen wir, sich darüber Gedanken zu machen, weil letztendlich diese Asynchronität der Interfaces ja in ein synchrones Programmiermodell dann umgesetzt werden kann. Aber trotzdem muss man natürlich, sagen wir, die grundlegenden Konzepte so ein bisschen verstanden haben, um zu verstehen, was mache ich da eigentlich jetzt, wo ist jetzt wirklich eine asynchrone Operation, die ich jetzt awaite.
Exakt, und da kann man auch manches falsch machen.
Ja, absolut. Du hattest vorhin die Module angesprochen. Ich glaube, das ist so ein bisschen vielleicht nochmal, sollten wir dieses Komplex nochmal ganz kurz aufgreifen, weil ja auch in der Nest.js-Welt versucht wir ganz stark letztendlich, sagen wir, diesen Domain-Driven Design-Gedanken irgendwie voranzutreiben und zu unterstützen, zu sagen, dass alles in seiner eigenen Domain liegt. Also wie du eben gesagt, es wird ja letztendlich, es gibt für jede App eine Root-Domain oder eine App-Domain, die immer mitkommt, aber alles andere, was sozusagen seine eigene Funktionalität ausprägt, wird eigentlich dann sofort versucht, eigentlich in ein Modul zu kapseln. Also zumindest bietet dir das Framework die Möglichkeit, eben das so fein wie möglich zu strukturieren, um einfach dann auch eine bessere Übersichtlichkeit über das Projekt zu geben.
Genau, also der Begriff Modul ist ja leider heutzutage zweideutig in der JavaScript-Welt. Zum einen haben wir natürlich ganz normal zu tun mit dem ECMAScript-Modulsystem. Also man schreibt irgendwo so Begriffe wie Import und Export hin. Aber das, wo wir jetzt drüber sprechen, ist tatsächlich das Nest-spezifische Denken in Modulen, das eben ganz klar angeregt ist aus dem Denken in Modulen in der Angular-Welt. Wie ich vorhin sagte, eben ein Modul als Container, sowohl logisch als auch technisch für jetzt Nest.js-spezifische Bausteine. Genau, und die Unterstützung kommt out of the box. Ich kann natürlich mit diesem Nest.js-Command-Line-Interface wesentlich mehr tun, als nur eine Nest.js-Anwendung zu erstellen. Ich kann damit beispielsweise mit ein paar wenigen Buchstaben zum Ausdruck bringen, okay, ich möchte ein neues Modul erstellen, das soll folgenden Namen haben. Und den Namen, den denke ich mir aus, je nachdem, was das für eine fachliche Verantwortung haben soll. Also ich möchte mich jetzt meinetwegen keine Ahnung, ich gucke mal eben auf die Nest.js-Website, ich nehme mal ein Beispiel, ich möchte mich jetzt um Bestellungen kümmern. Ja, da gibt es ein Orders-Modul, ne? Ich möchte irgendwas bestellen können und dann möchte ich diese fachlichen Features, die dazu gehören, eben in diesem Container wegkapseln. Also es geht einmal um Kapselung. Dann kommt man natürlich ganz schnell auch zum Aspekt Wiederverwertbarkeit, was ja gerade bei Teams und dann bei größeren Unternehmen oder generell bei Unternehmen, die ihre Arbeit auf verschiedene Teams verteilt haben, auch eine große Rolle spielt. Ich kann mir in der Next.js-Welt auch Module schreiben, die komplett self-contained sind, also eine bestimmte Funktionalität zur Verfügung stellen und kann diese über mehrere Next.js-Anwendungen hinweg auch 1:1 benutzen. Ich kann sogar so weit, das heißt sogar, ich kann mein Nest-Projekt auch so aufsetzen, eben nicht wie bei dem kleinen Schnellschuss vorhin mit einem Controller und einem Service. Ich kann es auch so aufsetzen, dass ich von vornherein in einem Git-Repo mehrere Nest-Anwendungen parallel betreibe und entwickle und dann auch Nest.js-basierte Libraries schreibe und Libraries wiederum können eben unterschiedliche Module für unterschiedliche fachliche Anforderungen beinhalten. Dann kann ich mir das Ganze tatsächlich zusammenkomponieren, denn die Idee dieses Komponierens von Software, das ist bei weitem ja nicht neu, ne? Da brauchen wir nicht drüber zu reden, aber es ist eben durch die Anregung aus der Angular-Welt in Nest eben auch durch die Aufteilung in diese Module gelöst. Was sich dann natürlich auch im Projekt regelmäßig herausstellt, ist Funktionalitäten, die man quer über verschiedenste dieser Feature-Module braucht, meinetwegen sowas wie Authentifizierung, dass man dafür natürlich so eine Art Common-Module sich baut, die eben Funktionalitäten beinhalten, die ich an vielen Stellen brauche. Das ist, es gibt natürlich Best Practices und so ein bisschen Denkregeln, wie man es am ehesten machen sollte. Aber letztlich orientiert sich das natürlich an den konkreten Projektanforderungen. Das ist sehr schön und sehr gut so. Ich muss nicht vorher mich hinsetzen und riesige Gemälde erstmal anfertigen, sondern ich kann auch relativ flugs erstmal anfangen und dann Refactoring machen.
Nur mal ganz kurz zum Verständnis, was du gerade sagtest mit praktisch mehreren Nest.js-Projekten nebeneinander, das ist unabhängig von den Modulen, ne? Also ein Modul ist praktisch innerhalb eines Nest.js-Projekts und man kann aber auch mehrere nebeneinander haben.
Habe ich das richtig verstanden? Ja, du hast völlig recht, da habe ich mich so ein bisschen durcheinander so die Sachen zusammengemixt. Genau, Module sind innerhalb eines Nest-Projekts für die logische und fachliche Aufteilung. Und davon unabhängig kann ich auch sogar so weit gehen, innerhalb eines Repos mehrere Nest-Projekte parallel betreiben. Und natürlich dann auch Versionsupdates so zu fahren, dass durch die Bank alle meine Nest-Anwendungen mit den jeweils aktuellen Versionen arbeiten. Genau. Das an der Stelle vielleicht kurz noch, das ist auch ein Aspekt, der natürlich wie immer bei Softwarearchitektur, und wir müssen ja jetzt hier wirklich über Architektur sprechen, nicht ganz ohne Fallstricke ist. Ne? Es ist, man muss natürlich schon auch dann die eigene Teamstruktur berücksichtigen, wie überhaupt die Anforderungen an die Software zustande kommen. Um zum Beispiel die Entscheidung zu treffen, möchte ich das denn, dass alle Teams mit der identischen Version arbeiten? Oder möchte ich mir die Freiheit haben, unterschiedliche Repos, unterschiedliche Teams und eben auch Versionsupgrades und neue Features oder manchmal eben auch Breaking Changes zu berücksichtigen? Also das hängt dann aber mehr mit organisatorischen Dingen zusammen. Aber das ist natürlich auch das Schöne. Wir sind mittlerweile in der Node.js-Welt, wo man wirklich über große Softwarearchitekturen nachdenken muss. Und nicht nur so wie damals, na klar, auf der alten Node.js.org-Website, wo dann irgendwie so dieser Dreizeiler war, hier hast du deinen eigenen Webserver, der Hello World sagen kann. Ist natürlich toll, aber ist heute schon ein bisschen größer alles.
Ja, man kann wirklich alles damit abbilden. Wenn wir jetzt auf die nächste Ebene so ein bisschen runtergehen und uns so ein bisschen nochmal die Controller angucken, das ist ja auch sehr stark mit Decoratoren irgendwie, wie man dort seine Funktionalität definiert. Also wie man zum einen vielleicht auch die Routen hinterlegt. Kannst du da so ein bisschen so einen Überblick geben, wie ich eigentlich jetzt wirklich dieses Annehmen und Verarbeiten von Requests eben im Controller mache?
Ja, sehr gerne. Also wir nehmen jetzt mal im ersten einfachsten, oder was nehmen wir im Falle Nummer 1 an, dass wir eine REST-API bauen möchten, die ja per Definition so gestrickt ist, dass die serverseitige Software verschiedene URLs zur Verfügung stellt, nennen wir sie mal Endpunkte. Und ich kann jeden Endpunkt aufrufen, mit welchem Client auch immer ich möchte, zum Beispiel mit dem Webbrowser, aber eben auch mit Kommandozeilentools. Und beim Aufruf von jedem Endpunkt muss ich als Client spezifizieren, mit welcher HTTP-Methode ich den Aufruf. Da gibt es sowas wie GET zum Gib mir mal Ressourcen oder POST, lege neue Ressourcen irgendwo auf dem Server an, PUT, DELETE, HEAD und noch ein paar mehr. Und in Nest.js ist das so gelöst, dass ich mir zum Beispiel mal einen Controller schreibe, der für eine fachliche Einheit dieser Endpunkte zuständig ist. Und dafür muss ich erstmal nur sagen, diese TypeScript-Klasse, die ich hier schreibe, ist ein Controller. Wird schon für mich vorgefertigt von dem Command-Line-Interface. Und in dieser TypeScript-Klasse schreibe ich dann meine Funktionen, andere nennen die Methoden, und kann dann jeder Methode Annotationen oder Decorator hinzufügen, die dann wie heißen, naja, get, put, post, delete, und kann bei dem Decorator dann angeben, welche Subroute, also das, was dann mit Slashes weiter getrennt ist, weil wenn folgende Subroute aufgerufen wird, dann soll folgende Funktion ihre Arbeit verrichten. Da habe ich also erstmal definiert, wer ist dafür zuständig. Ich nehme nochmal den freundlichen Mitarbeiter bei IKEA, der ist dafür zuständig, sich um Sofas zu kümmern und nicht um Kücheneinrichtungen. Also ich habe jetzt meinen Sofa-Controller und der kann sowas wie, gib mir ein Sofa, ändern den Bezug oder das habt ihr hinten noch, tue Kissen dazu, was auch immer ich dann möchte. Und jede einzelne Funktion, die ich implementiere, hat dann wiederum Zugriff auf unterschiedlichste Werte, die ich beim Aufruf dieses Endpunkts mitliefere. Also zum Beispiel, ich möchte das Sofa mit dem Namen so und so. Ne? Dann kann die Funktion, man hat dann Zugriff auf diesen Parameter, Name nenne ich den jetzt mal, und kann dementsprechend dann eine unterschiedliche Business-Logik ausführen, je nachdem, welches Sofa ich denn gerne hätte. Bei den Zugriffen, die in die schreibende Richtung gehen, also ich möchte jetzt ein neues Möbelstück anlegen, da kann ich natürlich dann komplette Objekte mitschicken. Und die entsprechende Funktion kann das Objekt komplett entgegennehmen. Also technisch gesehen dann den Body, also den HTTP-Request-Body und dann heißt der Decorator Body. Ganz einfach.
In welchem Format ist der Body dann irgendwie encodiert beim Übertragen?
Das ist ein ganz interessantes Thema. Also per Default ist es JSON. Also es wird angenommen, dass da ein valider JSON-String über die Leitung kommt, der geparsed werden kann. Ich habe dann allerdings im weiteren Verlauf noch sehr, sehr elegante Möglichkeiten im Zusammenhang mit Validatoren und sogenannten Pipes, auch alles Decorator-basiert, wenn ich möchte, dafür zu sorgen, dass in dem Moment, wo die Daten, die ich an diese Funktion schicke, wo die da ankommen, dass sie schon komplett validiert sind, dass sie den von mir festgelegten Regelwerken entsprechen. Aber es ist selbstverständlich auch möglich, über Binärdaten, zum Beispiel Uploads von irgendwelchen Bildchen oder PDFs oder sowas zu sprechen. Also da gibt es Stellschrauben, je nachdem, was dann die tatsächliche Nutzlast mitbringt. Und die Benennung dieser Decorator ist einfach auch total eingängig. Wenn ich mich mit Query-Parametern beschäftigen möchte, dann heißt der Decorator @query.
Okay, also per Default wird sozusagen alles per JSON encodiert und übertragen und sagen wir, das Nest.js-Framework kümmert sich automatisch um das Encodieren, Dekodieren und das Encodieren der Daten, auch wenn ich das dann wieder zurückübertrage. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas als Response zurückgebe, kann ich dann entweder Strings zurückgeben, werden die dann so auf die Leitung gesetzt und übertragen oder wenn ich Objekte zurückgeben, wird dann auch automatisch irgendwie dieses Überführen in einen JSON-String dann durchgeführt.
Ja, deine Antworten sind richtig. Genau, ne? Es ist tatsächlich super elegant. Also auch wenn die Funktion, die aufgerufen wird, einen String zurückgibt, dann wird der tatsächlich als Text HTML über die Leitung geschickt. Das heißt, in dem String kann stehen Hello World Ausrufezeichen. Wenn ich möchte, kann ich aber noch die H1-Tags aus HTML drumherum bauen und dann sehe ich dann im Browser beim Aufruf des Endpunkts eine wunderschöne Headline. Sobald ich allerdings in meiner Funktion etwas zurückgebe, das in einen validen JSON-String umgewandelt werden kann, dann ist der Content-Type eben Application-JSON, sodass der Browser weiß, okay, da kommt was ich wieder zurückverwandeln kann. Will also heißen, Plain, JavaScript, Objekte, Arrays, alles, was sich serialisieren lässt.
Das ist natürlich schön, dass sich das Framework drum kümmert. Also man kennt es natürlich aus vielen anderen Frameworks, dass man von Hand nochmal letztendlich definieren muss, wie dann die Codierung für bestimmte Daten eben läuft. Was du eben ja auch angesprochen hattest mit den Pipes, ist natürlich auch ein interessantes Konzept, dass man einfach sagt, oder Art Middlewares, also es gibt ja, glaube ich, verschiedene Bestandteile, die Nest.js einem dann noch anbietet, zu sagen, entweder möchte ich immer etwas vor jedem Request eben ausführen, was so eine Art Middleware ist. Ich habe diese Pipes, was du eben schon erwähnt hast, was dann zum Validieren oder auch, sag mal, zum Transformieren von Daten verwendet werden kann. Genauso aber auch, wie es auch Interceptors gibt, die eigentlich, sagen wir mal, auf beiden Ebenen, also einmal beim Empfang von Daten arbeiten können, aber auch beim Raussenden von Daten bestimmte Operationen eben ausführen können. Also es gibt einfach sehr viele Bestandteile, die einem, sagen wir, das Programmieren und das einmalige Definieren von Funktionalitäten eben vereinfachen und diese Bestandteile dann schon übernehmen.
Ja, absolut richtig. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr gut, dass es diese einzelnen Bestandteile gibt, weil das für unser Gehirn natürlich auch einfacher ist, so quasi dann ganz positiv in den Schubladen zu denken. Jetzt kümmere ich mich um eine Pipe, um ein Stück Software, das in der Lage sein muss, wenn ich einen URL aufrufe, einen Endpunkt aufrufe, bei dem ich erwarte, dass ein Parameter zum Beispiel eine ISBN ist, also die Nummer, weltweit eindeutige Nummer eines Buchs, dass ich mir ein Stück Software schreibe, das ganz vorne prüft, ist das überhaupt eine gültige. Ne? Wann immer der Request reinkommt, wird diese Pipe durchlaufen. Vorne Information rein, hinten die Information raus. Also ganz klein in sich gekapselte Software. Wohingegen die Middleware, auf die du ansprichst, sich tatsächlich darum kümmern kann, einfach vor jedem Request irgendetwas zu tun. Und das Konzept stammt auch, oder wird auch sehr stark von Express.js benutzt. Das heißt, unter der Haube sind das dann auch Express.js-Middlewares. Dementsprechend habe ich auch eine große Vielfalt. Wenn ich mich beispielsweise mit dem Thema HTTP-Header beschäftigen möchte, so aus Sicherheitsgründen, dann gibt es eine kleine Bibliothek, die heißt Helmet, also so wie ein Helm. Das ist eine Express-Middleware und die kann ich mit drei Zeilen in meine Nest.js-Anwendung einbinden. Und dann natürlich noch entsprechend konfigurieren. Also auch an der Stelle zeigt sich wieder, dass das gesamte Konzept einfach sehr klug ist, anstatt an der Stelle das Rad neu zu erfinden. Wie du ja vorhin sagtest, dass in der JavaScript-Welt eben oft sehr spezialisierte Pakete existieren. Ja, dann klar, dann nehme ich mir dieses spezialisierte, sehr gut getestete Paket und baue das da mal eben ein.
Gibt es noch irgendwas, was ich noch brauche? Also wenn ich jetzt, so wie ich verstanden habe, ich habe diese Controller, die letztendlich irgendwie Requests annehmen und dann auch Daten zurückschicken. Das heißt, wenn ich jetzt einen ganz simplen Fall habe und wir haben eben von einer REST-API gesprochen, die von mir aus einfach nur, weiß ich nicht, eine Datenbank anfragt und irgendwelche Daten aus der Datenbank zurückgibt, dann brauche ich dafür wahrscheinlich ja nicht so viel mehr, oder? Dann habe ich irgendwie, nehme ich das an mit meinem Controller. Also wenn ich jetzt eine Datenbank ansprechen möchte, ist das dann ein Modul, was ich irgendwie anspreche von dem, vom Controller aus, oder wie geht da die Reise weiter?
Also Best Practice ist definitiv, den Controller und die Funktion darauf zu spezialisieren, Requests entgegenzunehmen und Responses wieder rauszuschicken. Und alles, was dann tatsächlich an Business-Logik gemacht wird, über die Dependency Injection on Services auszuladen. Das heißt, ich habe meinen Controller und dann erzeuge ich mir mithilfe des Nest.js CLI im einfachsten Fall eben ein Injectable. Im etwas durchdachteren Fall überlege ich mir dann, okay, ist das ein Stück Software, das ich mehrfach wiederverwenden möchte? Möchte ich das tatsächlich in mein eigenes Nest.js-Modul packen, damit es auch ordentlicher ist im Dateisystem? Kann ich also dann den Schritt gehen, okay, ich lege mir erstmal ein Modul an, ist für meine Datenbank zuständig und packe mir dann erstmal dieses Injectable Service rein. Und der ist dann per Definition dafür zuständig, sich mit der Außenwelt zu verbinden. Also Controller sollten niemals direkt zum Beispiel mit einer Datenbank kommunizieren oder vielleicht auch Requests irgendwo anders hinschicken, sondern immer über den Weg der Dependency Injection, denn dann habe ich viel mehr Flexibilität und eine viel bessere Kapselung.
Mhm. Und der Controller lebt aber auch in dem Modul, ne?
Ein Controller lebt auch immer in einem Modul. Ja. Also hast auf jeden Fall immer Module als Container. Und ja, wenn du eine Datenbankanbindung machen möchtest, auch da ist Nest.js sehr klug, so dass du wieder verschiedenste weitere JavaScript-Packages verwenden kannst. Beispielsweise der Kunde, den ich vorhin eingangs erwähnte, der viel von PHP rüber zu Nest.js schaufelt, der benutzt TypeORM, also ein sehr beliebtes JavaScript-basiertes Package. Object Relational Mapper zur Verbindung mit einer ganzen Vielzahl an Datenbanken. Dann ist man an dem Punkt angekommen, wo man dann in seinem Service etwas implementieren muss, was jetzt nicht mehr speziell was mit Nest.js zu tun hat. Ne? TypeORM könnte ja in jedem Node.js-basierten Datenbankprojekt verwenden. Das heißt, einfach in Nest.js integrierbar, aber bringt seine komplett eigene API mit, die sehr, sehr umfangreich ist. Ne? Dann beschäftigt man sich dann also tatsächlich damit. Was ihr dann letztlich für eine Datenbank dahinter packt, da müsste man jetzt beispielsweise in der TypeORM-Doku nachgucken, welche Datenbanken unterstützt werden und wie ich die dann anbinde. Das hat aber wirklich nichts mehr direkt mit Nest zu tun.
Aber es gibt da ja auch verschiedene Datenbankabstraktionen oder Frameworks wie SQLize oder
Mongoose, wenn ich MongoDB benutze beispielsweise.
Natürlich, man kann auch MongoDB anschließen, aber man ist da eigentlich sehr, sehr frei. Und wie du natürlich richtig sagst, hat man natürlich dann wieder die spezifische API, diese Abstraktionsschicht, mit der man dann dort arbeitet. Aber letztendlich bringt einem Nest.js sehr viele dieser Integrationsmodule mit, die man direkt dann über die Dependency-Injection sozusagen in seine Services reingeben kann, um dann mit einer bestimmten Datenbank-Abstraktionsschicht eben zu kommunizieren. Also auch da ist es eben sehr schön gekapselt und sie erfinden nicht das Rad neu, sondern nehmen einfach das, was besteht und versuchen es einfach bestmöglich in die bestehende Welt oder in ihre Umgebung zu integrieren. Ich glaube, es gibt natürlich in dem ganzen Nest.js-Umfeld noch sehr viel spezifische Funktionalität, auf die wir überhaupt nicht mehr eingehen können. Es gibt ja wirklich so viele Komplexe, um die sich eben Nest.js an allen Stellen kümmert, was super spannend ist. Aber ich glaube, sagen wir auch im Rahmen dieses Podcasts auf jeden Fall deutlich zu weit gehen würde. Aber für jeden ist es zu empfehlen, der sagen wir, sich jetzt ein neues Projekt anguckt, einfach mal in die Nest.js-Dokumentation reinzuschnuppern, um zu sehen, was da alles geht, wie einfach man viele Sachen wirklich dort lösen kann. Weil es auch für mich als erfahrenen Backend-Entwickler jetzt in verschiedensten Sprachen wirklich sehr überzeugend war, einfach wie einfach bestimmte Fälle und Integrationen einfach zu machen sind und wie viel einem da von der Arbeit, dieser grundlegenden Arbeit eben abgenommen wird.
Hast du denn, Gerd, noch irgendwas, wo du sagst, das müssen wir auf jeden Fall noch erwähnen, wenn wir über Nest.js reden?
Also was ich natürlich sehr gerne noch erwähnen möchte, ist GraphQL. Wir hatte ich vorhin kurz erwähnt, ein Kundenprojekt, bei dem wir sowohl mit GraphQL als auch mit REST gearbeitet haben und das jeweils sehr elegant mit Nest.js-Mitteln serverseitig lösen konnten. Es ist in Nest.js sehr, sehr einfach, GraphQL einzubinden, für diejenigen, für die das Thema noch komplett neu ist. Ich hatte vorhin gesagt, bei REST APIs ist es so, dass letztlich je nach URL unterschiedliche Stücke Software aufgerufen werden, eben unsere Funktionen in unseren Controllern, wenn wir es mit Nest.js machen. Bei GraphQL ist die Denke genau umgekehrt. Es gibt genau einen Endpunkt, üblicherweise. Und an diesen Endpunkt schicke ich sogenannte GraphQL-Queries. Das ist ein komplett offener Industriestandard. Also man muss da keine Lizenzgebühren für bezahlen. Man muss bei keiner Firma irgendwas kaufen. Ein komplett offener Standard, der auch in JavaScript extrem gut implementiert ist. Und dadurch habe ich als Client, als derjenige, der anfragt, die Möglichkeit, viel genauer zu spezifizieren, welche Informationen mich interessieren. Wohingegen ich bei einer REST-API immer darauf angewiesen bin, was der Controller in unserem Fall die Funktion uns halt zurückgibt. Ne? Wenn die uns ein großes Objekt mit 500 oder 45 Eigenschaften mitgibt, aber als derjenige, der das anfragt, interessieren mich im Moment aber nur 3, ja, dann müssen eben 42 Informationen zu viel über die Leitung geschickt werden. Ne? GraphQL stellt das komplett auf den Kopf. Und da ist Nest.js wirklich auch sehr, sehr gut. Wir sprechen an der Stelle nicht mehr über den Begriff Controller, sondern Resolver. Das ist ein Begriff aus der GraphQL-Welt, beziehungsweise Mutations. Query und Mutation Resolver, die dafür zuständig sind, eben diese Fragen oder schreibenden Zugriffe entgegenzunehmen und sehr, sehr strukturiert abzuarbeiten. Wenn ich eine Empfehlung abgeben darf, solltet ihr tatsächlich ein neues Projekt starten, dann empfehle ich heute eher, sich frühzeitig mit GraphQL zu beschäftigen, als auf REST-APIs zu setzen.
Ja, absolut. Ein sehr sinnvoller Hinweis und ich glaube auch mal ein Thema, was wir endlich mal in der Programmierbahn näher beleuchten müssen.
Ja, wir haben es ja auf unserer Liste stehen.
Ganz weit oben.
Wenn ihr darüber plaudern möchtet, ich finde das Thema total spannend. Ja, also wir hatten das auch wirklich sehr, sehr erfolgreich im Einsatz. Wir haben es tatsächlich in diesem Jahr und auch im letzten Jahr versucht, es mal Kunden schmackhaft zu machen, auch in den Workshops so ein bisschen anzuteasern. Aber im Moment ist da noch eine gewisse Zurückhaltung. Obwohl die Technologie seit 7 Jahren jeden Tag bei Facebook eingesetzt wird. Im weltgigantischen Maßstab. Also es ist jetzt nichts Neues, was jetzt plötzlich letzte Woche aufgepoppt ist.
Sehr schön. Dann würde ich sagen, haben wir das Thema an der Stelle schon mal ganz gut beleuchtet.
Ja, wir haben an der Oberfläche gekratzt. Aber
oder haben an der Oberfläche gekratzt. Und dann kommen wir noch zu unseren Picks of the Day. Ich habe wieder so was sehr, sehr Allgemeines. Ich habe auch vorsichtshalber nochmal nachgeguckt, dass ich nicht schon mal irgendwann gesagt habe. Slack wollte ich empfehlen. Also ich meine, die meisten kennen es wahrscheinlich, ist ein Kommunikationstool und wir nutzen es jetzt schon seit vielen, vielen Jahren. Aber wenn ich manchmal so darüber reflektiere, was das verändert hat, so in der Kommunikation von vorher irgendwie E-Mails schreiben und ist es einfach, ja, finde ich, oder meine Frau arbeitet in der Bank, wo ich es immer noch so ein bisschen mitbekomme und wo sie auch schon noch viel über E-Mails machen und dann mit irgendwelchen Ständen und so, wo ich denke, wie viel da verloren geht oder wie viel reibungsloser das ist, wenn man einfach mit seinen Kollegen sehr schnell Nachrichten mal austauschen kann. Von daher, falls ihr in eurem Unternehmen das noch nicht nutzt, solltet ihr es auf jeden Fall mal überlegen, auf so einen Messenger umzusteigen, wo bei uns die E-Mails tatsächlich auf null runtergegangen sind und einfach die Kommunikation viel schneller, viel transparenter, viel, viel einfacher ist, weil man halt nicht noch so ein Boilerplate außenrum braucht, sondern einfach schreiben kann, was ich super cool finde.
Ich hatte Vorteil, dass ja auch gerade, dass diese Channel-Struktur geht, das erlebe ich halt immer in der Kommunikation im Verein, wenn es dann einfach diese endlos langen E-Mail-Listen gibt, an wen das alles verteilt werden muss, da vergisst man mal ein. Also es macht es auf jeden Fall deutlich einfacher, auch sagen wir in Gruppen über bestimmte Themen zu diskutieren. Und
ich kann jedem empfehlen, sich in dem Zusammenhang mal, weil meine Kollegin Hanka und ich da heute Morgen wirklich drüber sprachen, mal mit dem Begriff Medienreichhaltigkeitstheorie zu beschäftigen. Welches Medium, also wie wir zum Beispiel Podcast, ne, welches Medium ist dazu geeignet, welche Dichte an Informationen zu übertragen, sodass sie beim Empfänger korrekt ankommen oder korrekt verständlich ankommen. Tatsächlich die E-Mail, bei der man mühsam versucht auszudrücken, was will ich denn jetzt eigentlich, gerade wenn es um kompliziertere Dinge geht, ist tatsächlich totale Buchstabenverschwendung. Weil sich vieles ja im direkten menschlichen Austausch wesentlich ja dann auch noch emotional untermauert und kommunizieren lässt. Von daher finde ich auch, finde es gut, dass die Last an E-Mails runtergeht und dass es eben heute dann jetzt zusätzlich zu dem, dass wir miteinander sprechen, aber eben auch diese Chat und dann auch gut organisierten technischen Lösungen gibt.
Auch gerade in Kommunikation mit Externen. Also das heißt, auch wenn man, glaube ich, das anbietet oder Partner hat, mit dem man zusammenarbeitet, auch das finde ich eine unglaubliche Erleichterung, dass man dann mit seinem Team, mit einzelnen Leuten, die einfach dazu einladen kann und dann auch mit Externen da im Austausch ist. Weil ich dann immer denke, ne, E-Mails weitergeleitet und haben wir hier noch einen auf CC gesetzt und keine Ahnung was. Deutlich, deutlich einfacher. Jojo.
Ja, ich bin ein bisschen hin und her gerissen, welches Tool ich heute nutze. Ich glaube, ich nehme die App. Die habe ich jetzt während dem Urlaub entdeckt oder ich hatte vorher letztendlich schon den Hinweis von einem Kollegen, dass er das sehr intensiv nutzt. Das ist Komoot. Komoot ist, glaube ich, eigentlich einfach nur, um Routen zu planen, generell Routen zu planen oder auch aber für Fahrräder zum Laufen kann man das nutzen. Und wir waren eben in Holland. Und das Schöne ist, dass er einem halt direkt vor Ort auch so gewisse Routen eben vorschlägt. Also ich habe jahrelang versucht, meine Fahrradtour mit Google Maps zu planen und hatte oft die Situation, dass ich auf einmal mitten irgendwo im Feld stand. Also dafür ist es einfach noch nicht so optimal geeignet. Aber Komoot, also gerade sagen wir in einer ungewohnten Umgebung, man muss natürlich dazu sagen, in Holland ist das Fahrradnetz sehr, sehr gut ausgebaut, sind wir damit sehr gut zurechtgekommen. Ich nutze es auch hier lokal eben zu laufen für die Fahrradtouren und macht wirklich einen sehr guten Eindruck. So, das Prinzip ist, dass man eigentlich nur für eine Region eigentlich ein Kartenset umsonst bekommt. Alles andere muss man dann sich immer wieder zukaufen, sagen wir für einzelne Region. Aber ja, da man sich eigentlich ja immer nur in einer Region aufhält, ist es der Preis wert und ist es einfach sehr verständlich und zeichnet einfach die Daten noch sehr gut auf und hat sehr gute Vorschläge, auch was man manchmal am Wochenende zum Beispiel für Fahrradtouren unternehmen kann. Deswegen für jemanden, der sowas gerne macht, die beste App, die ich in dem Bereich bisher genutzt habe.
Cool. Danke dir, Jojo. Und Gerd, was hast du für uns?
Ja, Hanke und ich haben uns zwei Picks ausgedacht. Der eine ist digital, der andere analog. Ich fange mit dem Digitalen an, weil wir uns hier schon in der Nest.js-Welt bewegen und sowas mit Datenbanken aufkam, können wir euch wärmstens empfehlen, euch Prisma anzuschauen, prisma.io. Eine Software, die maßgeblich in Berlin entwickelt wird, die es als Open-Source-Version gibt, die aber auch kommerzielle Unterstützung bekommt, zum Zugriff auf Datenbanken aus Node.js-Anwendungen heraus. Sehr, sehr elegante Lösung, auch zur Pflege von Datenbankstrukturen, zur Stück-für-Stück-Migration von Datenbankstrukturen. Hatten wir erfolgreich im Einsatz in dem Projekt und jetzt gibt es seit ein paar Monaten oder ein paar Wochen die neue Version 2, also prisma.io.
Ist auch etwas, was Nest.js direkt unterstützt, oder? Wenn ich mich nicht, ja, zumindest bei den Recipes ist auch ein Recipe für Prisma dabei.
Absolut, absolut. Cool. Ja, das genau, also kann ich euch wärmstens empfehlen, mal anzuschauen. Mhm. Und der zweite Pick of the Day ist was ganz Analoges. Du hattest Holland erwähnt. Es gibt in den Niederlanden eine Kaffeemaschine, die heißt Mokka Master mit 2C. Mhm. Mokka Master. Ist wunderschön, gibt es in vielen verschiedenen Farben, ist sehr analog, richtig was zum Anfassen, richtig mit zwei Knöpfen, die auch Klick und Klack machen. Und warum empfehlen wir euch eine Kaffeemaschine? Weil wir eine Filterkaffeemaschine, selbstverständlich. Also eine warum? Einfach, weil sehr leckerer Kaffee herauskommt. Weil die Entwickler seit vielen Jahrzehnten diese sehr schöne Kaffeemaschine bauen. Und weil wir festgestellt haben, wenn man Remote-Workshops anbietet, die sich zum Beispiel über 3 oder 4 Stunden erstrecken, mit natürlich kleinen Pausen zwischendrin, dann ist es wesentlich besser, schönen warmen Kaffee in einer Thermoskanne neben sich zu haben, als andauernd zu so einer blöden Espresso-Maschine zu laufen. Also guckt euch Mokka Master an. Wir haben natürlich die Ausführung in Orange, klar.
Sehr schön. Cool.
Super.
Das gefällt mir sehr gut. Gerd, magst du noch irgendwas? Also ja, du hattest ja schon von euch ein bisschen gesprochen, von Hanke. Kann man euch irgendwie, also wenn man jetzt irgendwo ist und sagt, hey, wir hätten jetzt mal gern einen Workshop über, sei es Nest.js oder irgendwas, wie kann man euch kontaktieren?
Ja, wir haben eine ganz kleine übersichtliche Website, engava.de, engava.de, das ist ein japanischer Begriff und steht für Terrasse. Das drückt also ein gewisses Lebensgefühl aus, ein Interesse an der japanischen Kultur, obwohl wir noch nie da waren. Also auf engava.de könnt ihr Kontakt mit uns aufnehmen und wir stehen gerne zur Verfügung. Ja, rund um TypeScript, JavaScript, clientseitig hauptsächlich Angular, auf Wunsch auch ein bisschen React und Node.js, Nest.js Schwerpunkte für Workshops, für Kundenberatungen, hin und wieder auch mal die tatsächlich Entwicklungsaufträge. Also kommt gerne auf uns zu. Mhm. Ich möchte natürlich am Ende auch noch erwähnen, dass wir jetzt zusammengefunden haben in dem Podcast, lief über workshops.de aus Berlin, Anbieter auch von unterschiedlichsten Workshops und Schulungen für verschiedenste Themenbereiche. Und wir arbeiten schon sehr viele Jahre zusammen und von daher könnt ihr euch gerne auch mal workshops.de anschauen.
Perfekt, werden wir beides oder alles inklusive dem Mokka Master in den Shownotes verlinken. Super, Gerd, vielen, vielen Dank für diesen Überblick. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dir, Jojo, dass du wieder dabei warst. Und liebe Hörer, habt eine schöne Woche und bis zur nächsten Folge. Macht's gut.